Herzlich willkommen zur 905. Ausgabe des Sneakpools und herzlich willkommen in unserem kleinen Labor. Wir versuchen für euch eine neue Sendung aus Teilstücken der Alten zusammenzubauen. Mit mir hier, hart am Strom, das ist Robert Krüger.
Brotzel.
Und das Geld beschafft heute Abend Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert hängt noch in irgendeiner Anatomievorlesung rum.
Guten Abend. Ja, wir haben Frankenstein geschaut. Es war nicht sehr weihnachtlich, muss ich sagen.
Nee, fandst du nicht?
Ich fand schon. Blutig.
Ja, aber also die Beleuchtung und so war doch sehr weihnachtlich.
Es war doch immer sehr gemütlich. Es war auch viel Winter einfach, dadurch passt
sehr golden und Winter und ich fand es sehr weihnachtlich. Aber es ist nicht direkt ein Weihnachtsfilm.
Nein.
Ja, also wir waren fast am Nordpol am Anfang und am Ende, so gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es einfach nur irgendwo die Nordsee bei Dänemark, aber
es war zugefroren, war Polarmeer.
Ja, nur keine Ahnung. Das
war, ach, das war bestimmt ein Studio.
Ja, klar, aber wo es stattfinden sollte.
Ja, aber ich dachte so, der so Schlittenhunde und so und Dings irgendwo, ja, dass ja, da der Weihnachtsmann vielleicht nicht weit ist. Könnte ja sein.
Ja, könnte sein.
Der Kapitän von dem Schiff sah ja auch aus wie der Weihnachtsmann. Also es passt ja nicht. Auch Oscar Isaac sah vorübergehend mal so zugebärtigt aus wie der Weihnachtsmann. Allerdings war der Bart nicht weiß. Lass uns doch erstmal einsteigen und erzähl uns doch mal, worum es ging. Christoph, ich glaube, du hast das vorgeschlagen, richtig?
Ja, also.
Dann mach doch mal.
Frankenstein von Guillermo del Toro. Die Story von Frankenstein, ja, wir haben einen Arzt, Wissenschaftler, wie auch immer, ja, ursprünglich mal Chirurg, glaube ich, Viktor Frankenstein, der sich in den Kopf gesetzt hat, Leben zu schaffen, also wie Gott im Endeffekt. Und er baut sich aus Leichenteilen ein Homunculus, nennt man es, glaube ich, oder? Ein Menschen zusammen und haucht ihm Leben ein mit Elektrizität. Und was man vielleicht noch zu ihm sagen sollte, ist, dass er keine wahnsinnig tolle Kindheit hatte, was liebende Eltern angeht. Also er hatte, sein Vater war einfach kein sehr guter Vater. Aber es mangelte ihm an nichts, was Geld und sowas angeht. Ja, die Sache mit dem Einhauchen von Leben funktioniert und dann haben wir eben diesen, wie soll man das nennen? Ich weiß nicht.
In den Credits heißt er nur The Creature.
Ja, genau, The Creature. Okay, ich möchte nicht Monster sagen, weil Monster ist er ja nicht. Den sperrt er dann im Keller ein und kettet ihn da an. Also er
hat schon Vater Angst vor ihm.
Sein Vater war kein guter Vater, er ist ein richtig beschissener Vater.
Ja.
Die Creature nimmt es eigentlich oder ist relativ resilient, was das angeht, muss ich sagen. Also es wird ein ziemlich guter Mensch aus ihm dafür, wie beschissen er behandelt wurde. Irgendwann kommt er aus diesem Verlies auch raus und ihre Wege trennen sich und die Creature wird dann schafft es irgendwie bei so einem Einsiedler oder sowas oder so Leuten auf dem Land, die er durch die Wand belauscht erst und sich dann irgendwann offenbart, lernt er dann sprechen, weil er nämlich bei seinem Erschaffer nicht mal richtig sprechen gelernt hat. Und es kommt dann irgendwann zu einem Showdown mit seinem Erschaffer.
Ja. Genau. Das Ganze erzählt in drei Akten. Einmal so die Geschichte am Anfang, dann die Geschichte der Erschaffung, also am Anfang so Kindheit und so weiter von Frankenstein, dann die, weiß nicht, wie hieß jetzt der zweite Part?
Irgendwie aus der Sicht des ja. Dings, oder?
Genau, und dann gibt es am Schluss.
Aus der Sicht von Victor und dann aus der Sicht des Monsters.
Aus der Sicht von
der Creature.
Genau.
Der Creature, ja.
Genau, und auch so ein bisschen in Rückblenden erzählt, weil wir sehen quasi das Ende des Films oder so kurz vor dem Ende des Films ganz am Anfang. Mhm. Und dann erzählt Viktor Frankenstein dem dem Kapitän dieses Schiffs so in so ein Erzähler aus dem Off, der dann aber doch über weite Teile des Films schweigt zum Glück, die Story in so Art Rückblenden. Und dann am Schluss kommen wir quasi mit der Erzählzeit des Films an der Stelle an, wo diese Erzählung stattfindet, und dann geht's da noch ein bisschen drüber hinaus. Also von der Struktur her so
ja
zusammengebaut, dass man schon mal so ein bisschen sieht, wo das Ganze hingeht. Nimmt der Sache manchmal so ein bisschen die Spannung, weil man irgendwie, es gibt ja so ein paar Kämpfe zum Beispiel zwischen denen, und dadurch, dass man weiß, der sitzt da jetzt bei dem Captain, und wir haben schon so in dem Prelude ganz viel davon gesehen, weiß man halt so, die Stakes sind nicht so wahnsinnig hoch. Die kämpfen jetzt hier gegeneinander, der wirft den durch den Raum, aber ich weiß, weder der eine stirbt noch der andere stirbt, weil die müssen sich ja alle noch am Ende da beim Captain treffen. Und weiß ich nicht, dadurch war so ein bisschen an diesen Szenen so ein bisschen das Feuer raus, so fand ich. Ging euch das auch so?
Es ist ja auch jetzt kein so ganz neuer Stoff, gell? Also
ja, gut,
ich meine, ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen, aber so ein bisschen was über Frankenstein weiß man ja schon, und dass es halt einen Showdown zwischen den beiden am Ende gibt, ja, ist jetzt nicht ganz neu. Aber du hast schon recht, ja klar, es ist für uns keine wirklich überraschende Geschichte, weil es halt Teil des kollektiven Gedächtnisses oder des...
Kurz zu den Schauspielern. Also wir haben Oscar Isaac, hast du genannt, Viktor Frankenstein, dann haben wir Jakob Elordi, den haben wir in Saltburn als Felix gesehen. Der spielt die Creature. Christoph Waltz spielt hier den Herrn Harlander, den
Geldgeber.
Geldgeber, der die Sache hier auf die Beine stellt. Und dann haben wir noch Felix Kammerer, spielt seinen Bruder, also den Bruder von Viktor Frankenstein, William Frankenstein. Den kennen wir aus hier im Westen nichts Neues. Und
okay, habe ich gar nicht erkannt.
Charles Dance spielt seinen Vater, Leopold Frankenstein. Der ist natürlich, alle werden jetzt sagen, den kennt man aus Game of Thrones, aber den kennt man natürlich, weil er den Bösewicht in Last Action Hero spielt. Das ist viel relevanter, finde ich.
Viel relevanter als Game of Thrones.
Absolut. Das ist ja nur so eine dahergelaufene Serie, aber das ist so
eine Serie, die kaum einer gesehen hat. Aber Last Action Hero, Mann, das sind die richtigen Credits.
Ja, und dann Mia Goth als.
Ah ja, die habe ich noch vergessen, ja, sorry.
Als Love Interest. Die man auch so im Horrorgenre, so bei diesen großen Horrorfilmen der letzten Jahre. Also Pearl und X zum Beispiel war die dabei. Aber ich glaube noch ein paar andere. Also, es ist so eine schon ziemliche Horrordarstellerin, glaube ich. Aber Emma hat es auch mitgespielt. Stimmt. Ja, wie hat uns das gefallen?
Und der Kameramann, da kommen wir auch gleich zum ersten Thema, von John Wick 4.
Ah,
Ja. Ich finde, es sah vor allen Dingen geil aus.
Ja, natürlich. Ja. Das also, was dem Film von beiden Seiten der Kritik vorgeworfen wird.
Sieht geil aus, und der sieht nur geil aus, ja?
Ja, genau. Ja. Aber ich finde, das allein möchte ich ihm wirklich nicht zum Vorwurf machen. Also ich finde halt auch nicht, dass er nur das ist. Also, dass er so hohl ist, wie ihm zum Teil nachgesagt wird. Empfinde ich nicht so. Aber er sieht geil aus. Also, mit einer Einschränkung, animierte Tiere. Katastrophe.
Ja, oh Gott.
Katastrophe.
Wirklich schlimm.
Es waren, glaube ich, nicht nur Wölfe, vorher war noch irgendein animiertes Tier, was mir auch schon schlecht aufgestoßen
ist. Der Schmetterling?
Könnte sein, ja. Furchtbar. Verstehe ich auch nicht, weil da ist ja Geld reingeflossen in den Film. Also, und sowas kann man doch heutzutage besser. Also, schlimm.
Ja, wohingegen dann so, also zum Beispiel diese Explosion im Schnee, die sah richtig gut aus. Auch diese ganzen Sachen in dem Turm, wenn da irgendwie Sachen runterkrachen und so weiter.
Davon war ja sicherlich auch
die Gore-Sachen, ja, zum Teil.
Leuten, das den Unterkiefer rausreißt oder sie häutet oder
wunderbare Sache. Oder diesen Hund einfach zerreißt, diesen Wolf einfach zerreißt in der Luft.
Den Wolf links macht.
Ja, genau. auch diese in dem Turm, was ich gerade meinte und so, das war ja mit Sicherheit auch nicht alles Practical Effects. Also ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber
ja.
Ich nehme an, da wird auch viel aus dem Computer gewesen sein, und das sah solide aus.
Sie haben doch so sich einen ich möchte nichts. So begeistert dafür gesprochen, dass alles so wichtig ist, alles practical zu machen.
Ach so, ist das so? Okay.
Habe ich irgendwo gehört.
Aber meinst du, die haben wirklich da diese riesigen komischen Batteriezylinder, da diesen Schacht das runtergeworfen?
Kann ich mir schwer vorstellen.
Nee, also auch bei den Tieren wissen wir es ja.
Ja, ja. Ich meine, genau. Du kannst halt keinen Wolf definitiv in der Luft zerreißen. Das musst du schon irgendwie anders machen, aber.
Ja, aber du könntest draußen Wölfe durch den Schnee springen lassen.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Weiß ich nicht, ob noch, wer noch Wölfe dressiert für sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, dann nimmst vielleicht du halt irgendwie so einen Wolfshund oder so, der sieht dann
im Zweifel
nah genug dran aus.
Ja, aber vielleicht wird sowas, vielleicht ist da tatsächlich der Markt total zurückgegangen.
Ich habe jetzt mal gelesen, es gibt irgendwie, die Filmemacher betonen irgendwie ihre praktischen Effekte und dann haben dann 1200 VFX-Shots im Film. Also quasi jede Szene.
Ja, gut, aber du hast halt auch also schon alleine, um so ein viktorianisches London oder so
ja, diese Kulissen sind halt schon digital.
Wo willst du das drehen? Da steht überall irgendein modernes Straßenschild. Selbst wenn du da irgendeine Gasse findest, die noch so aussieht, dann ist da immer noch ein Straßenschild und eine Pizzeria und irgendwas. Also du musst ja alles trotzdem irgendwie nachbearbeiten und dann ist es schon wieder ein VFX-Shot, auch wenn es nur...
Ich finde das auch unproblematisch eigentlich, gerade bei so einem
Stoff, wenn man es halt so richtig dumm sieht. Also bei diesen, bei den Wölfen, das war halt einfach blöd. Das war einfach ärgerlich.
Die Hirsche übrigens, könnten es auch gewesen sein. Die Hirsche sahen auch.
Stimmt, ja, richtig.
Die waren auch so ein bisschen, weiß nicht. Ja. Mhm. Gut, aber lass mal zum Film als solchen zurückkommen. Fandet ihr es spannend? So hat es euch, also erzählt doch mal ein bisschen.
Also mich hat das unterhalten. Und ich fand es auch nicht so uninteressant, was die, wie gesagt, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, was die Persönlichkeitsentwicklung anging, weil es halt für mich doch eigentlich in erster Linie eine Vater-Sohn und dann auch wieder Vater-Sohn-Geschichte war und eben eine Geschichte damit, wie die Kreatur damit umgeht, dass er halt super beschissen behandelt wurde als Kind, in Anführungsstrichen. Und wie er eben trotzdem seine Menschlichkeit nicht verliert und selbst als er dann erkennt, was er ist, dass er eben quasi kein Mensch ist, ist auch da seine Menschlichkeit nicht verliert. Also es ist eben nicht so, wie ich es zum Teil in anderen Rezensionen gehört habe, Thema, dass er zum Monster wird und dass er Rache nimmt, bla bla bla, macht er doch nie. Also ja, als er in extremer Bedrängnis ist und die Leute ihn grundlos erschießen, da tötet er die aus Notwehr und ja, auch sehr martialisch, keine Frage, weil er halt die Fähigkeiten dazu hat, aber also hallo, sie haben ihm in die Brust geschossen, also
ist das nicht macht so, dass er übrigens auch nicht, macht er übrigens auch nicht bei den Ersten, gell? Die Ersten, die ihn grundlos auf ihn schießen und zwar völlig grundlos sind die auf ihn schießen, nachdem sie auf das Reh schießen.
Ja.
Und ich finde, da ist er an einem helllichten Tag aufrecht stehend neben einem
eindeutig,
Reh, müsste er eindeutig als humanoid erkennen, zu erkennen sein, die schießen halt trotzdem auf ihn und die bringt er nicht um.
Ja. Also ich finde auch, also dieses Thema, er wird zum Monster und er ist auf einem Rachefeldzug, ist halt kompletter Unsinn. Ich finde gerade das Gegenteil, er verliert seine Menschlichkeit bis zum Ende nicht.
Ich meine, er metzelt da schon so ein paar Dänen nieder auf dem Schiff, aber
Die stehen ihm halt auch im Weg, gell? Ist nicht so, dass er die aus Spaß tötet, weil er halt das Monster ist. Also
ich glaube nicht, dass nur weil er so viel Kraft hat, der Grip von seinen Schuhen so gut ist, dass er dieses Schiff. Also die Szene kaufe ich nicht. Aber gut,
ich auch nicht.
So, mit der maximalen Kraftfähigkeit kommen auch unfassbar gute Schuhe einher.
Und dass auch nicht das Eis nachgibt, sondern das Schiff.
Nee, gar nicht. Nein.
Also dann können sie auch sofort rückwärts lossegeln und so. Oh Mann, das war schon nicht das Stärkste.
Ja, das war halt ein Märchen.
So genau.
Ja.
Es sieht natürlich Guillermo del Toro-mäßig aus, also dieser Gore-Faktor und auch so diese Steampunk-Sache, wie, ich meine, so kennt man natürlich aus alten Verfilmungen und so. Frankensteins Labor muss so aussehen, Aber auch hier, so, es fängt schon an bei dieser ersten Vorführung da vor diesem Medizin, wie sagt man, Tribunal, nee, wie, das falsche Wort, wie heißt das?
Vorlesung war das doch, oder?
Ja, aber da war ja auch so Leute dabei, die irgendwie zu beurteilen hatten, was er da macht und das dann, da waren ja nicht nur Studenten, da waren ja so Leute, die was zu sagen hatten, irgendwie auch im Publikum.
Drittmitteleinwerbung.
Ja, was auch immer. Und diese Szene sah schon so sehr steampunkig aus. Das war sehr das halbe, halb offene.
Also lustig im Schockeffekt.
Genau, Schockeffekt, ja. Halb Leiche da, die ihr dann Leben eingehaucht bekommt.
sehr gut.
Das genau. Und dann später das Labor, was er sich da bauen lässt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Visuell, wie gesagt, alles sehr schick, sowohl von der Kameraarbeit her als auch vom Production Design, Set Design. Alles sehr cool. Aber ja, ich gehe da mit dir. Mich hat das auch gut unterhalten. Wie du sagst, es ist kein neuer Stoff, von daher und die Art, wie es von der Struktur her gebaut war, dass man eben auch wusste, dass zumindest mal bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte sie beide noch leben und insofern man nie besorgt war, dass die Creature ihn jetzt wirklich irgendwie umbringen würde, weil man weiß, es kann ja gar nicht sein, sonst gäbe es diese andere Szene ja nicht. Insofern manchmal so ein bisschen die Spannung raus, aber trotzdem irgendwie immer interessant genug, um auf jeden Fall weitergucken zu wollen oder auf jeden Fall dran zu bleiben und nicht sich zu langweilen oder so.
Ja, also ich hab den ersten Absatz sozusagen auf dem Rad geschaut. Und dann, als ich hier nach einer, weiß ich, halben Stunde oder was umgezogen bin in hier mein Homeoffice, hatte ich erstmal nicht so viel Lust weiterzugucken. Irgendwie war es mir dann doch zu eklig, zu, ja, so ein bisschen gruselig. Dann habe ich am nächsten Tag einfach gesagt, so, jetzt musst du weitergucken oder ja, musste, wollte, wie auch immer. Und dann fand ich es aber eigentlich richtig gut.
Also ich fand gruselig, wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen darüber philosophiert, ich glaube, du, Stefan, hattest gemeint so, oh ja, Horror und so, aber eigentlich nicht, ne? Ich meine, es ist gory, aber nicht, es gibt keine Scares in dem Sinne.
Nee,
nichts schleicht sich an.
Ja, aber ich meine, Grusel ist es natürlich schon, also so von der Optik und so, ist halt so klassische Gruselfilm-Optik, aber ich finde auch eher Wohlfühl-Grusel.
Absolut.
Wenn man Gore ab kann, klar, es ist schon gory. Also.
Genau, es sieht halt echt, also diese Situation in dem Hörsaal oder auch diese Figuren, die er da in seinem Labor rumstehen hat, das ist schon garstig. Aber
die ganzen, diese ganzen Gebeine zusammensägt und dann diesen Eisblock da unten durch diese Blutlache durchschiebt, das ist schon, sind schon so ein paar Bilder dabei, wo man, ja. Aber es ist halt nichts dabei, was einen irgendwie so in den Sitz, aus dem Sitz, ich habe den Film mal wieder in der Nacht geschaut, in meinem dunklen Wohnzimmer, von 1 Uhr nachts bis 3 Uhr 30.
Gott, ey, das ist so hart.
Und ich kann normalerweise gar nicht gut Gruselfilme allein im Dunkeln gucken, aber das ging easy, also da war jetzt, wenn ich das kann, kann das fast jeder, glaube ich.
Ja. Ja. Was mir ein bisschen zu kurz kam, ich weiß jetzt nicht, so vom Hören sagen, glaube ich, dass das im Original oder im Buch mehr Thema ist. Und das fand ich, merkte man hier auch, dass es eigentlich ein Thema sein soll, aber er sich dafür keine Zeit nehmen will, ist sein Wunsch nach einer Partnerin oder nach einem Partner. Ich glaube, das gendert es ja nicht. Das
kommt ja hier vor.
Genau, es kommt aber nur vor. Also es ist so, er trifft seinen Erschaffer und verlangt von dem, dass er ihm einen Gefährten macht. Und er sagt nein. Und dann war es das zu diesem Thema. Das ist so ein bisschen.
Es war sehr kurz, ja.
Es war wirklich so, damit es vorkommt, obwohl ja dieser Wunsch sehr verständlich ist. Weil das ist ja, im Endeffekt geht es ja die ganze Zeit darum, dass er, obwohl er diese tiefe Menschlichkeit und Güte ja auch hat, von der Welt ausgestoßen wird oder nicht akzeptiert wird, eben, wie gesagt, zum Beispiel im Wald einfach direkt erschossen wird, mehr oder weniger grundlos. Und deswegen ist ja dieser Wunsch, dass er einen Gefährten gemacht oder erschaffen kriegt, ist ja durchaus total naheliegend und nachvollziehbar. Aber da wird so sehr schnell drüber hinweggegangen.
Ich finde, in den alten Frankenstein-Verfilmungen
Ich habe nie einen gesehen. muss ich.
Sah die Creature halt immer auch irgendwie so.
Da war die noch mehr Monster, ja?
Da war die noch mehr Monster, genau. Und dadurch konnte man irgendwie verstehen, warum die so ausgeschlossen ist. Hier, ich meine, er hat diese Narben.
Das finde ich, ist auch ein Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Er ist eigentlich viel zu hübsch, gell? Es ist halt.
Genau, er hat diese Narben.
Jacob Elordi, und man sieht das halt auch.
Genau, und er hat aber lange Haare. Und, ja. Und jetzt guckst du dir das Cover von dem, also das Poster von dem Film an. Und dann denkst du dir so, ja, ich weiß, warum du im Wald vielleicht von jemandem, der sich erschrecken könnte,
ja, genau,
beschossen wirst. Wie wär's denn, wenn du dir bei der komischen Farm, wo du gewohnt hast, mal ein paar normale Klamotten aus dem Schrank genommen hättest und nicht in diesen komischen Fetzen rumläufst, dass du aussiehst wie eine Vogelscheuche.
Ja,
aber okay, stimmt. Das ist halt Teil der Inszenierung, die musst du halt auch kaufen, genauso wie das mit dem Schiff und alle viele andere Sachen noch.
Aber sie haben halt eigentlich einen zu schönen, normschönen Schauspieler genommen dafür. Also der ist halt in keinster Weise deformiert oder irgendwas. Also
ja gut, er hat diese Narben im Gesicht und diese unterschiedlichen Hauttöne immer. An jeder Narbe ist immer so ein bisschen eine andere Hautfarbe, so ein kleines bisschen dran. Deshalb sieht er so aus wie zusammengepatcht im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wie die aus, aus diesen Superheldenfilmen. Diese Ziehtochter von Thanos.
Okay.
Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ich nicht im Bilde gerade.
Ja, die so lila und blau im Gesicht ist, die hat auch solche.
Ach, die, ja, ich habe, glaube ich, so ein ganz vages.
Aber die ist auch so enorm schön. Also es ist.
Ja. Nee, aber hier, wenn er jetzt einfach normale Klamotten angezogen hätte und an den Schminkschrank gegangen wäre und sich das Gesicht so in so eine vornehme Blässe geschminkt hätte, dann wäre wahrscheinlich hätte er durch die Stadt gehen können und wäre nicht groß aufgefallen. Aber das ist natürlich nicht das, was der Film erzählen will, also darf das nicht sein, also muss er diese Fetzen anhaben.
Genau.
Oder, wie du sagst, man hätte einen anderen Schauspieler nehmen müssen oder das Make-up-Department hätte halt wirklich eher so in die Richtung, wie es früher war, gehen müssen, dass der noch so einen lustigen Dutzend am Hals
hat und, Kopf.
Genau, ja, so irgendwie halt mehr monstermäßig aussieht. Und das war hier auch so, das musst du halt glauben einfach. Das, wir wissen ja, dass der von der Welt so wahrgenommen wird. Also ist das jetzt so, ob das so gezeigt ist oder nicht, mal dahingestellt, das hast du halt so zu kaufen oder zu wissen einfach.
Ja.
Ja.
Tja, ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Nö, weiß ich nicht mehr. Naja, ach so, genau. Am Anfang des Films dachte ich, du hast ihn schon wieder auf der falschen Sprache eingestellt.
Da habe ich mir doch gedacht, das ist doch
bestimmt. Aber ich lasse das jetzt auf Dänisch.
So eine nordische Sprache, die der Christoph versteht. Ja. Also man hatte das Gefühl, man könnte es verstehen.
Konnte man gut verstehen.
Ich hatte mir geärgert, dass die Sprache nicht gelernt hat.
Untertitel drunter gemacht hat, die mir nicht wegmachen konnte.
Das
hat man nicht die Wahl gehabt, weil es einfach davon ausgehen, dass Dänisch halt keiner kann. Aber fand ich cool, hat mir Spaß gemacht. Und dann Französisch wurde auch gesprochen. Ja, stimmt, in seiner Jugend sprachen die doch dann Französisch, gell?
Mhm. Genau, er spricht irgendwie mit seinem Vater Englisch und mit der Mutter Französisch.
Ja, fand ich auch cool.
Auch gut. Das war auch wieder schön mit den Sprachen, muss ich sagen.
Ja,
also,
ja das macht Spaß.
Auch, dass sie bei dem Dänisch nicht, also irgendwie, als sie ihn gefunden haben, haben sie mit ihm natürlich dann Englisch geredet. Aber wenn die untereinander was, irgendwelche Kommandos geben, das war alles konsequent.
Und es war halt richtiges Dänisch. Es war nicht irgendwie Amerikaner, die Dänisch sprechen. Also.
Okay. Also echte betrunkene Norweger.
Ja, genau.
Also der Captain wurde von Lars Mikkelsen gespielt. Der ist in Kopenhagen geboren, also von daher.
Ja,
genau. Ja,
das wird ausreichend schon. Dänisch sprechen.
Der wird ausreichend Dänisch können, ja. Ja, super. Machen wir noch Punkte dran oder habt ihr noch andere Sachen, die ihr...
Können wir Punkte dran machen?
Ja, ich bin noch sehr unentschlossen. Fangt ihr mal an.
Also, ich finde, das ist eine ziemlich runde Sache. Der hat natürlich gewisse Einschränkungen. Eben die schlechten Wölfe vor allem. Aber sonst erzählt er eine Geschichte, die mich angerührt hat. Und ich habe auch ein bisschen Tränen verdrückt, muss ich sagen, als er da sich diesem alten Mann offenbart oder sich von ihm verabschiedet. Ich weiß nicht mehr genau. Und das es sieht super aus und das, ich finde das auch von vorne bis hinten stringent erzählt. Also ich finde, das ist nicht schlecht gemacht und ich gebe dem 9 Punkte.
Wow!
Ja, ich finde, das macht Spaß. Sieht gut aus, macht Spaß und ja, es gibt gewisse Einschränkungen, deswegen ist er nicht perfekt, aber eigentlich ist es ein guter Film.
Diese Dämonisierung von Wölfen immer in Filmen.
Ja, das stimmt. Obwohl, selbst das wird ja hier aufgebrochen. Er sagt dann, spricht ja sogar über die Wölfe, dass er das denen nicht übel nimmt, weil das ist ja deren Natur und er vergleicht sich dann ja mit dem Wolf.
Aber wie die wie besessen versuchen, in diese Scheune reinzukommen und so.
Irgendwie. Ja, das ist großer Unsinn, das stimmt.
Ich bin nah bei dir. Ich fand das auch insgesamt alles sehr unterhaltsam. Wie gesagt, ein paar Schwächen hat es, also Suspension of Disbelief, hatte ich gesagt, braucht man hier relativ viel an manchen Stellen und war aber trotzdem gut unterhalten, schauspielerisch. Gut, Christoph Waltz spielt irgendwie immer...
Spielt halt sich
oder immer diese Hans-Lander-Rolle so ein bisschen irgendwie, also auf die eine oder andere Art. Vielleicht kann ich das auch nur nicht mehr anders sehen. Ich weiß, ich kann es nicht mehr einschätzen.
Den müsste man mal irgendwie als liebenden Großvater besetzen oder als...
Oder als Love Interest.
Also wirklich mal so richtig...
Ohne irgendeinen fiesen zweite Agenda, doppelten Boden oder so, der einfach nur herzensgut ist. Oder
konsequent, liebevoll. Ja, das wäre toll. Gibt's
bestimmt auch, bin ich sicher.
Bestimmt, ja.
Der hat schon so viel gespielt. Aber ja, gut, er kann halt die Psychopathen besonders gut.
Ja. Ja, aber jetzt, weißt du, so wo wir ihn alle nur als diesen Fiesen kennen.
Wobei, so fies war er hier gar nicht. Er war ja eigentlich, er hatte zwar eigentlich, noch ein zweites Motiv, aber das war durchaus verständlich.
Man hat immer irgendwie Angst vor ihm, weil man weiß, dass er der gefährliche Zyniker mit dem doppelten Boden ist, aber eigentlich war er das nicht so richtig hier.
Ja. Genau, nee, und deshalb, ich komme bei, jetzt bin ich auch mich schwer, ich 8 Punkte, ich wollte jetzt vielleicht noch fast 8,5 sagen, aber ich sag mal 8. Mhm. Ja, so.
Mhm. Ich war, als ich den Film ausgemacht habe und ein bisschen drüber nachgedacht und mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe, war ich auch bei 8 Punkten. Jetzt eben, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir gleich über diesen Film reden, dachte ich mir, oh, was war denn das, um was ging's denn noch? Boah, der ist ganz schön weit weg. Kann's ja nicht viel Punkte geben. Jetzt haben wir wieder drüber geredet, jetzt ist er wieder in meinem Kopf. Nee, doch, das war ein guter Film, der mir Spaß gemacht hat. Natürlich muss man gewisse Sachen glauben, aber wenn ich mir ein Märchen anschaue, bei dem jemand Tote wiederbelebt, da kann die ganze Welt auch frei konstruiert sein, so wie sie sein sollen.
Ja, ist halt ein Märchen.
Genau. Wir kommen immer wieder auf diese Wölfe zurück. Ist halt schon ärgerlich, wenn der Rest so gut aussieht und dann an so einer Stelle, wo es halt nicht sein müsste, einfach so ganz faul der kurze Weg genommen wird, fand ich irgendwie lahm. Also das hat mir nicht gut gefallen. Aber sonst, ja, ich lande bei meinen 8 Punkten, die ich mir nach dem Film aufgeschrieben habe. Aber ich habe ihn auch zügig vergessen gehabt, was mich überrascht hat, jetzt so im Nachhinein. Aber vielleicht auch nur, weil ich jetzt angefangen habe, Pluribus zu schauen und mir das mein Gehirn gerade bearbeitet. Ja, in zweite Folge ist es noch nicht so, aber es ist halt schon irgendwie, ich möchte nicht weiter drüber reden.
Wir werden da noch drüber reden.
Wir werden darüber reden, aber wenn ihr schauen wollt, lasst euch nicht spoilern, versucht einfach nichts zu wissen, gar nichts, nicht mal einen Trailer gucken.
Ah, ich habe dummerweise schon das gehört, was bei den KulturpessimistInnen erzählt wurde. Dadurch weiß ich schon ein bisschen was.
Du willst also sagen, KulturpessimistInnen hören ist ein Fehler. Haben wir zur Kenntnis genommen?
Jetzt so gehen raus. Starke Verkürzung, würde ich behaupten, aber.
Na, KulturpessimistInnen grundsätzlich nicht, aber ein Kulturpessimist vielleicht. Weil der hat ja darüber gesprochen, aber der ist ja vielleicht bald eh nicht mehr da, wenn er vom Verfassungsschutz inhaftiert wurde. Könnte ja passieren, man weiß es nicht.
Könnte gibt's Hinweise.
Er arbeitet dran.
Gut, dabei belassen wir es und kommen zur Droge der Wahl.
Zur Droge der Wahl. Leute, ich habe die Droge der Wahl vergessen.
Das ist ja auch schön.
Ich habe nichts vorbereitet. Ich sitze hier mit einer leeren Flasche Wasser.
Das sehr ist gut, traurig. Sehr, dann gehst du jetzt mal was holen.
Ja, ich improvisiere. Ich weiß nicht mal, ob ich Eiswürfel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird ein Traum.
Ich Öllager und hol irgendwas Öl, was du so trinken kannst.
Ich muss mal hier zum Fenster gehen.
Ich guck mal, was ich finde, ja.
Ich hole dir gerade mal an. Draußen aus der Kälte.
Oh. In Be Real konnte man ja sehen, dass ich heute gottlose Mengen Wein in eine in Entstehung begriffene Bolognese geschüttet habe. Mhm. Und von dieser Flasche Wein, das ist so ein Supermarkt-Riesling, aber einer von den nicht ganz so schlechten, Kruger
Rumpf. Du gießt einen Weißwein in die Bolognese-Soße?
Ja, das gehört da rein.
Kein Rotwein?
Das ist mein Originalrezept von einer Bolognese. Das ist ein Fond-Wein-Fleisch-Rezept im Wesentlichen. Und zwar Weißwein.
Ich gieße da immer Rotwein rein.
Ja, das kann man auch machen. Aber ich glaube, im Original ist Weißwein.
Okay.
Ja, ich habe natürlich Riesling genommen. Der Franzose, der Italiener würde wahrscheinlich Pinot Grigio oder sowas nehmen. Aber genau, die Flasche ist noch nicht ganz leer. Da trinke ich jetzt einfach weiter. Weil, wurde in dem Film so richtig nennenswert Alkohol zu sich genommen? Wenn, dann habe ich es übersehen.
Kann ich nicht erinnern.
Wahrscheinlich irgendwo da in diesen, am Anfang die Mutter war schwanger, die werden nicht getrunken haben.
Christoph Waltz Rolle vielleicht.
Ja, vielleicht hat der irgendwann getrunken oder irgendwann seine Cousine war es, ne? Die den.
Ja, genau.
Nee, seine geheiratet Nichte. Hat. Seine Nichte, richtig, genau. Ja. Die werden irgendwann mal an irgendeinem Tisch gesessen haben. Vielleicht haben die irgendwie ein Glas Wein da stehen gehabt. Aber dann wäre ich ja gar nicht so verkehrt. Aber ich habe nicht wirklich aufgepasst. Was gibt's bei dir?
Ich trinke Orangenlimonade ohne Zucker. Der Grund ist der, dass ich, also ich habe verschiedene Gründe. Und zwar, dass ich keinen Alkohol trinke. Das eine ist, dass ich morgen einen Arzttermin habe, der relativ persönlich wird und ich dann nicht mehr in der Fahne sein möchte. Also ich habe halt morgen meinen jährlichen Urologentermin ich möchte bei, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, ein Arzt, der mir den Finger in den Po steckt, dass ich den mit einer Fahne gegenüber trete. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu schüchtern, weil ich möchte das nicht. Und das andere ist, dass ich einfach ziemlich angespannt bin.
Glaubst du, dass du morgen noch eine Fahne hättest, wenn du heute einen Drink trinkst?
Ich hätte jetzt Aquavit getrunken und erfahrungsgemäß trinke ich dann nicht nur einen. Haben wir ja schon Erfahrung gemacht, wie das mit mir im Aquavit dann ist während der Aufnahme. Außerdem fühle ich mich momentan nicht so richtig gut. Ich bin ziemlich angespannt, weil es jetzt vor Weihnachten im Job ziemlich abgeht gerade. Es wollen noch viele zum Jahresende ihr Geld loswerden, scheint mir. Weshalb ich ziemlich angespannt bin und ich möchte keinen Alkohol trinken gegen Anspannung. Das ist eine Grundmaxime von mir. Also ich trinke keinen Alkohol zur Entspannung. Und das wäre zwangsläufig, weil ich halt super angespannt bin, wäre es dann, würde ich mich durch den Alkohol entspannen. Deswegen trinke ich Orangenlimonade.
Alright. Eine besondere oder einfach nur irgendeine?
Die von dieser Brauerei Rapp. Kennt ihr die? Ah. Gibt es bei euch auch? Nee. Die so,
also die Rapp sagt mir was, aber ich habe die Limonade nicht vor Augen.
Genau, das ist so eine Brauerei, die so einen Lieferdienst, also bei uns ist der, ich weiß nicht, ob das wie überregional das ist, aber die sind nicht von hier, die sind irgendwo aus dem südlicher Bayerischen.
Bei uns sind die auch.
Ah ja, die fahren so mit LKWs durch die Gegend, da kannst du dann immer vorbestellen und dann stellen die dir das vor die Tür an einem bestimmten Tag.
Ja, und sie stellen die auch manchmal einfach nur einzelne Flaschen als Werbung vor die Tür und dann wissen alle nicht, was sie mit diesen Flaschen machen sollen. Und ich habe schon mit mehreren Leuten, die dann die große Krise, oh Gott, wenn ich jetzt so eine Flasche nehme und da reintrage und die trinke, dann muss ich jetzt sofort da bezahlen und kaufen.
Nichts ist dann.
Nee, es ist nichts. Sie stellen es dir vor die Tür. Sie lassen es bei dir. Also, ja, genau. Sonst könnte ich auch einen Goldbarren bei dir vor die Tür stellen und wenn du den reinträgst, dann machen wir einen Vertrag über 1 Million, okay? Alles klar, machen wir. So ein Quatsch.
Ja, die Leute immer.
Ja. Ausgebildete Juristen. Gut.
Ich gucke gerade auf der IMDb die ganzen Fotos von dem Film durch und Jakob Elordi trägt immer völlig monochromatische Anzugskombination. Entweder einen braunen Anzug und einem braunen Hemd mit einer braunen Hose oder einen schwarzen Anzug mit einem schwarzen Hemd, mit einem schwarzen Mantel drüber. Sehr lustig.
Das ist aber nicht so stylisch, oder? Also.
Ja, sieht schon geil aus, irgendwie immer Pikle-Pelz und so. Sieht schon, es hat schon so, ist aber den geilsten Anzug von allen und der auch am besten sitzt, trägt Charles Dance einfach mal. Der weiß einfach, wie das geht mit den Anzügen.
Wer ist das?
Der den Vater gespielt hat.
Okay.
Ist mir nur gerade aufgefallen.
Aber wenn man Jacob Elordi Suit googelt, dann kriegt man so ein paar von diesen monochromatischen, aber auch ganz viele, wo ein weißes Hemd drunter
ist. Ja, ich gucke nur gerade die Bilder von dem Film durch, von den ganzen Presse-Dings. Die Anzüge von Oscar Isaac sind fürchterlich.
Ja?
Ja.
Warum?
Ich weiß nicht. Sieht aus wie ein Sack. Sitzt überhaupt nicht. Ganz schrecklich.
Okay.
Ist wahrscheinlich irgendein Star-Designer gewesen, aber ich finde es ganz fürchterlich.
Ja, aber wenn du die falschen Größe anziehst, ist die falsche Größe.
Ja, also. Oder es ist halt irgend so eine moderne Art. Es muss dann halt irgendwie natürlich gegen alle Normen verstoßen, weil so macht man sich ja als Designer einen Namen.
Du meinst, wir verstehen es nur nicht.
Ja, genau. Ich verstehe es nicht und ich möchte es auch nicht verstehen. Punkt. Ich bin ein alter weißer Mann.
Das heißt, es geht unser Aufruf raus, wenn ihr euch nicht Chris Isaac, Oscar Isaac tätowieren lassen wollt, dann nicht in einem dieser Anzüge, möglichst.
Ja.
Soll es ja Leute geben? Ja, es soll doch Leute geben, die sowas machen.
Okay, aber dann macht man doch nur das Gesicht, oder? Nee. Hier ist ein anderes Bild von ihm, da hat er so ein Holzfällerhemd oder sowas an und eine Hose und ein paar Arbeiterstiefel, das sieht da gut aus. Naja, so, zurück, ich habe alles derailed. Mhm. Was haben wir als nächstes?
Oder? Keine Ahnung.
Hat der Stefan schon Überblick. Was getrunken? Ah, ich habe schon wieder den Überblick verloren.
Stimmt. Nee, der Stefan hat noch gar nichts getrunken.
Ja, was trinkst du?
Der Stefan hat sich einen hochenglischen Gin geholt. Mhm. Mein Lieblings-Gin. Martin Miller Westburn Strength. Und hat sich einen kleinen Gimlet gerührt.
Schön.
Weil ich noch zwei, ich habe noch einen großen und einen kleinen Eiswürfel gefunden. Das ist alles, was ich an Eis noch habe. Muss ich mal gucken, dass ich vor Weihnachten noch ein bisschen was produzieren kann, falls jemand ein Getränk möchte.
Eis ist auch sehr passend zu dem Film.
Ja, stimmt. Das sind fast durchsichtige Eiswürfel, ein bisschen kleiner als bei ihm.
Ja, das ist ein toller Gin. Das stimmt. Gerade im Gimlet.
Gerade im Gimlet, auch wenn diese neue. Ah, das ist so schade, dass es dieses Rose Lime Juice nicht mehr so gibt.
Mhm.
Und der hat da schon immer sehr gut dazu gepasst.
Stefan, sag uns doch mal, wie es weitergeht.
Es geht weiter mit Spartacus.
Oha. House of Azur. Ist eine Spin-off-Serie von der Spartacus-Serie, von der vierteiligen, über die ich hier schon berichtet habe. Wo ich ein großer Fan bin, obwohl es natürlich ein Guilty Pleasure ist, wie man so schön sagt, weil es halt schon Trash ist. Und die Story, die Spartacus-Story war ja abgeschlossen. Also wir hatten ja ein Prequel gesehen und dann dritte und vierte Staffel war praktisch die Geschichte, nachdem Spartacus sich befreit hat aus seinem Ludus und quasi so eine Söldnertruppe, oder nicht Söldnertruppe, eine ehemalige Gladiatoren-Freiheitskämpfer-Truppe sich ja von Rom jagen lässt, beziehungsweise gegen die Römer antritt. Und endet damit, dass alle getötet werden, inklusive Spartacus. Und da fragt man sich natürlich, wie kann es davon noch eine Serie geben? Und warum heißt die House of Azur? Weil Azur ist praktisch der einer der Bösewichte in der Spartacus-Serie, ein Verräter, ein Verräter-Gladiator, also der praktisch die Gladiatoren an die Römer verrät und der auch getötet wird in einer Szene, die wohl feministisch gelesen werden soll. Also er wird halt von einer Frau getötet. Und ja, das machen sie so, dass sie quasi jetzt wie soll man es nennen, so eine zweite Realität, also alternative Realität aufmachen. Man sieht Azur, wie er ins Jenseits tritt und dort seine ehemalige Domina trifft, gespielt von Lucy Lawless, also Xena, und die ihm sagt so, ja, also du wirst hier noch nicht gebraucht im Jenseits, wir schicken dich nochmal zurück, und was wäre denn gewesen, wenn? Und wenn er sich irgendwie, also wenn er halt nicht getötet worden wäre, und wenn er Spartacus getötet hätte und dafür zum Dank den Ludus seines ehemaligen Herrn bekommen hätte. Und ja, und das sehen wir halt jetzt hier, dass er quasi, also die Geschichte, diese Spartacus-Endgeschichte, die wir gesehen haben, die ist, wird jetzt quasi umgeschrieben in der Erinnerung. Und er hat Spartacus getötet und hat jetzt diesen Ludus. Und jetzt schauen wir ihm im Endeffekt dabei zu, wie er den versucht aufzubauen und da erfolgreich zu sein. Und sein Claim to Fame ist der, dass er die erste weibliche Gladiatorin versucht zu platzieren. Und das heißt, wir haben hier noch die eigentliche Protagonistin ist, oder ein, ja, doch muss er sagen, die Protagonistin, weil er ist immer eine Art Antagonist, weil er schon ein Bösewicht ist, auch nach wie vor ist. Das heißt, wir haben hier eine weibliche Protagonistin, was eben auch so ein bisschen versucht, so ein Hauch von Feminismus. Das ist natürlich immer total eingeschränkt, weil diese Spartacus-Dings, die ist halt extrem objektifizierend, was Frauen angeht, was Männer angeht auch. Es ist schon auch ziemlich homoerotisch. Aber ja, ob das wirklich feministisch ist, da kann man sehr drüber streiten. Aber es ist wieder ein großes Spektakel und es macht Spaß. Und es ist super, 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 super blutig. Und ja, es ist halt das nochmal Spartacus halt ein bisschen anders. Aber es ist lustig. Also macht Spaß so kurz vor Weihnachten. Ich habe ja früher immer vor Weihnachten Spartacus geschaut. Und jetzt ein bisschen was Neues. Aber es ist nicht sehr lang. Ich glaube, es sind 4 Folgen, von denen bisher 3 veröffentlicht sind. Und eine kommt nächste Woche noch. Oder also kommt am Samstag.
Ist so ein bisschen Déjà-vu. Ich habe irgendwie das Gefühl, so hat er das nicht alles schon mal erzählt?
Ja, ja, genau. Ja, blutige Spartacus-Serie.
Das haben wir doch schon mal.
Ja, ja, es ist überhaupt nichts Neues. Also es ist unheimlich viel, viel Gewalt, wahnsinnig viel Blut, also auch Sex. Also auch, das ist ein Softporno im Endeffekt.
Ach, deswegen?
Ja, ja. Was, ach, deswegen?
Nichts. Ich war nur ob der Begeisterung so verwundert.
Wir haben so ein bisschen bisschen Rape Revenge auch drin, obwohl, oder Rape Versuch Revenge. Ist ja auch so ein bisschen, ja, problematisch. Aber es ist hier so, ja, es ist halt, wie es halt bei Spartacus ist, werden halt keine Gefangenen gemacht. Also es wird halt unsere Protagonistin wird, also die Gladiatoren akzeptieren sie halt nicht, weil sie ja nur eine Frau ist und so, dass sie eben auch Gladiator sein soll, und zwei versuchen sie zu vergewaltigen. Sie reißt halt dem einen die Eier ab, aber also nicht sprichwörtlich, sondern man sieht das und auch den Schwanz. Also es ist sehr, sehr, sehr drastisch. Also es ist viel mehr Gore als in Frankenstein. ja, aber es ist so, ja, es ist so netter Spartacus-Gore. Also muss man schon abkönnen, aber ja. Ich finde, es macht Spaß. Mal gucken, was jetzt die 4. Folge bringt und ob da noch irgendwas nachkommt. Ich befürchte, dass nur diese 4 Folgen sein werden und dass es danach vorbei ist, aber mal gucken.
Mich hat es ja irgendwie noch immer nicht überzeugt.
Mich auch nicht.
Ja, das ist schon Genre, gell? Also das muss man halt mögen. Ich glaube, ich hatte damals die erste Folge mit meiner Frau geschaut und die war total abgestoßen. Es ist halt so absurd viel Blut. Also es ist halt, ja, immer eimerweise Blut wird da in fleuchten Körpern, wenn man ihnen irgendwas abhackt.
Okay. Muss man wohl mögen.
Ja, ja.
Oder eben nicht mögen.
Oder eben nicht, ja, ja, dann.
Ja.
Lassen wir das.
Okay, ja, also uns hast du nicht überzeugt, vielleicht.
Nee, vielleicht da draußen echt.
Ja.
Jemanden oder?
Ja, da gibt's bestimmt welche, die das mögen, bin ich sicher.
Gut, du hast noch eine weitere Serie geschaut. Das ist doch diese norwegische Weihnachtsserie,
Jemtiljul. Genau. Jemtiljul habe ich geschaut, ja. Da ist mir jetzt erst aufgefallen, ich weiß gar nicht, warum mir das nie aufgefallen ist, dass der Titel falsch übersetzt ist ins Deutsche.
Das ist ja im Englischen passiert, das glaube ich nie.
Nie, genau. Im Deutschen heißt der Weihnachten zu Hause. Und das ist Jemtiljul nicht, weil dann müsste er nämlich Jemtiljul heißen, dann wäre es Weihnachten zu Hause. So heißt es Heimat, Weihnachten nach Hause heißt es eigentlich, als dass man eben nach Hause fährt an Weihnachten, was auch eigentlich viel besser passt. Und was hier aber in dieser dritten Staffel dieses Jahr ist, irgendwie nicht passt. Also ist irgendwie strange. Der Titel passt nicht, passt doppelt nicht irgendwie. Nach der zweiten Staffel hatten wir ja ein Happy End mehr oder weniger. Deswegen kam auch 5 Jahre lang jetzt keine weitere Staffel. Das ist schon 5 Jahre her. Und wir dieser 5-jährige Sprung, der wird hier schon auch thematisiert. Also es ist soll auch 5 Jahre später sein. Und dieses Happy End, was eben in einer Beziehung mündete, das ist in die Brüche gegangen jetzt. Was natürlich nötig ist, um halt wieder irgendeine Geschichte erzählen zu können. Aber was auch irgendwie eben die Realität sein könnte. Wir haben ja normalerweise bei so Romantikkomödien sind wir eben immer, bis sie zusammenkommen, sehen wir es und dann ist ja ist der Film zu Ende. Und hier ist es eben, ja, wird dann danach weitererzählt. Und es wird trotzdem eben nicht, also sie gehen nicht sie gehen nicht in die Falle, dass sie jetzt das, was vorher passiert ist, demontieren. Also das ist eben, dass sie diese Liebesgeschichte demontieren, sondern sie sagt hier ganz offen, ja, der war perfekt oder die Beziehung war perfekt oder so, aber sie ist halt trotzdem zerbrochen. Aus Gründen, aus denen halt Beziehungen zerbrechen, wenn man Mitte 30 ist. Und das finde ich tatsächlich recht interessant gemacht. Und ich finde es, das spoilere ich jetzt, ich finde es auch schön, dass es das nicht wieder gerade biegen, sondern dass es eben, ja, diese Beziehung ist eben tatsächlich Geschichte, auch wenn es eine perfekte Beziehung war oder eine schöne Beziehung war. Und sie ist halt jetzt Mitte 30 und wieder im Dating-Business, was halt ein anderes Dating-Business ist, als das, was sie mit Ende 20 hatte. Was auch eben, ja, das ist halt die Wahrheit, ne? Also es ist halt tatsächlich anders. Und das ist interessant und sehr wahr und fühlt sich irgendwie richtig an, was sie da erzählen. Es fühlt sich insgesamt schon auch noch nach einem schönen Weihnachts-Wohlfühl-Ding an, aber es ist nicht mehr so unbeschwert wie die ersten beiden Staffeln. Es hat so eine gewisse Schwere jetzt, die man schon abhaben können muss. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz, vielleicht muss ich nochmal schauen, aber so ganz bin ich noch nicht durch, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, oder, naja, schlecht finde ich es nicht, aber ob ich es wirklich gut finde, ob ich es wirklich nötig finde, dass man diese Staffel machen musste, keine Ahnung, ja. Aber das kann man schon schauen. Also es ist schon, die denen das damals gefallen hat, denen wird es wahrscheinlich jetzt auch noch gefallen. Aber wir sind ja alle ein bisschen älter geworden. Gut, wir noch älter, aber ja.
Wir sind noch älter geworden als die anderen in derselben Zeit.
Ja, der Abstand ist doch der gleiche, oder?
Abstand ist der gleiche, wir sind halt jetzt gerade alt. Was ich ein bisschen seltsam fand, sie sprechen zum Teil komische Jugendsprache, was heißt komisch, aber ich finde altersunabhängig, also sie sagen zum Beispiel die Lulu, was ja so ein Jugendwort ist, aber doch nicht in der Generation, die 35 ist, oder?
Es kommt drauf an, wie viel TikTok du guckst, glaube ich.
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber es benutzen mehrere. Also zwei benutzen das in einem Gespräch, also antworten darauf auch. Und nicht irgendwie ironisch konnotiert. Also es scheint deren Wort.
Wie heißt das
Wort? Delulu.
Was soll das heißen?
Das ist, glaube ich, quasi, kommt von
Delusion,
glaube ich, oder?
Also.
Ach, von Delusion kommt es. Keine Ahnung, ist irgendwie abwertend. Vielleicht ist es aber auch im norwegischen Sprachgebrauch, ist es vielleicht mehr drin als bei uns. Kann auch sein, weiß ich nicht. Eine andere sprachliche oder zwei andere sprachliche Sachen, die ich noch schön fand, war ja auch in den ersten beiden Staffeln schon, war ja immer diese Thematisierung von den drei skandinavischen Festlandsprachen, die nebeneinander so, ja, also das, da war ja eine Patientin, die Dänin war, was sehr cool gemacht war, und hier sind auch verschiedene Dänen drin, wo sich dann zum Teil ein bisschen lustig gemacht wird über deren Akzent. dann haben wir, aber nur so ganz dezent, also indem sie so ein bisschen nachäffen, so, das ist cool gemacht. Und es sind mehrere Schweden wieder drin, ihr Love Interest aus den ersten zwei Staffeln war ja auch Schwede. Hier ist jetzt ihre beste Freundin Schwedin und noch irgendein Schwede. Wo dann so die üblichen Missverständnisse zwischen Schweden und Norwegern auch thematisiert werden, was auch sehr lustig ist. Weil ja, Schwedisch klingt ja relativ ähnlich wie das Norwegische, in dem, wie es klingt, aber die haben halt zum Teil andere Wörter und zum Teil auch anders besetzte Wörter. Also die haben eben Wörter, die im, also Ruli ist zum Beispiel ein bekanntes, was bei in der einen Sprache lustig heißt und in der anderen ruhig. Was halt wirklich quasi das Gegenteilige ist. Und da gibt es so ein paar falsche Freunde im Schwedischen. Und das wird hier auch thematisiert, auch drüber gesprochen. Finde ich so ganz nett. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzen kann. Wahrscheinlich gar nicht. Und dann wird noch was thematisiert, wo wir, ich glaube, in der Vorlesung bei Jan schon mal drüber gesprochen hatten. Oder Jan hat hier drüber gesprochen. Nämlich Thema Emoji in Emojis als Teil der Sprache. Weil ihr
das haben wir hier gemacht in der Sendung.
Haben wir hier gemacht, gell?
Ja.
Ihr einer Love Interest, der hat so ein altes Nokia-Handy, so ein 3310 oder keine Ahnung, so eins mit so vier Zahlen, was halt nur SMS kann. Und da kriegt sie eine Nachricht von ihm und diskutiert dann mit einer Freundin darüber, wie sie diese Nachricht verstehen soll. Und sie konnotieren das dann so, also sie sprechen es dann in unterschiedlicher Betonung, so angepisst oder freundlich oder überrascht oder irgendwie sowas, ja, also ihnen ist nicht klar, wie können sie das verstehen, und sie sagen dann sogar, ja, normalerweise wäre da jetzt ein Emoji dabei, dann wüsste man es halt, aber ja, er hat halt so ein uraltes Handy und versteht man es nicht. Also sie thematisiert genau das, was der Jan damals gesagt hatte, dass es im Endeffekt ja Teil der Sprache ist, und eben nicht zwingend einfach wegzudenken. Das ist halt, ja, das ist halt dazugehört zum Teil.
Aber es würde ja bedeuten, dass die
der Kommunikation jedenfalls
Aufkommen von Emojis dazu geführt hätte, dass Schriftsprache.
Aber wartet mal, es gab doch auch auf dem 3210 schon so ein
Emoticons gab's ja.
Ja, also genau.
Solche. Ja.
Echt?
Das stimmt.
Ja, na, haben wir ja nicht gut, immer einen Doppelpunkt halt Bindestrich Klammer zugemacht?
Ja, das ist ja ein Emoticon.
Ja,
genau.
Ja, okay, aber das, ja.
Aber das sagt doch genau aber, das.
Ja, aber das nicht dieser Reichtum an
nee, das nicht,
aber konntest du nicht hier Pfirsich und Aubergine.
Du konntest viel mehr sagen, als wir jetzt denken. Also das ist ja schon.
Ja, aber das meine ich ja gerade. Das würde ja bedeuten, dass die Behauptung steht ja dann im Raum, dass durch das Aufkommen von Emojis Schriftsprache mehr in der Lage ist, sozusagen diesen Subtext, der normalerweise durch einen Gesichtsausdruck oder durch eine Geste oder was auch immer transportiert würde, mitzubringen. Und dadurch müsste man ja annehmen, dass weniger Missverständnisse passieren. Und ich erinnere mich an frühe Mailbox-Systeme, frühe Usenet-Diskussionen, der damals hieß das, was heute ein Shitstorm ist, nannte sich damals ein Flame War. Und ich bin ein alter Mann, das ist so. Kann ich mich noch erinnern, und ich war in einigen von diesen drin, und das ist auch nicht weniger geworden, der Hass im Internet und die Menge an Missverständnissen, die sich Leute an den Kopf werfen. Muss nur in irgendeinen x-beliebigen Reddit-Thread reingucken oder mal irgendwo unter so ein gut laufendes Instagram-Video irgendwas in die Kommentare schreiben und dir dann angucken, wie oft du Antworten kriegst, aus denen du eindeutig merkst, die Leute haben nicht verstanden, was du sagen wolltest oder haben es bewusst nicht verstehen wollen.
Ja gut, aber das hat verschiedene Gründe. Das hat einmal den Grund, dass Emojis unterschiedlich benutzt werden, also unterschiedlich auch verstanden werden, auch über Generationen hinweg. Also das
würde ja mein Argument unterstützen, dass das eben nicht dazu führt, dass es mehr transportiert, weil es halt einfach nicht ankommt.
Ja, genau. Die Frage ist halt, mit wem kommunizierst du? Ja, wenn du halt mit der ganzen Welt kommunizierst, wenn du es irgendwo in einen Kommentar schreibst, hast du halt garantiert Leute dabei, die es missverstehen, die es nicht verstehen, die sich dadurch falsch getriggert fühlen. Das ist ja anders, wenn du einem anderen irgendwas schreibst, der deine Sprache spricht.
Also deine Emoji-Sprache. Dieses sieht man auf Insta ganz oft, dass dann irgendwie so Gen-Z-Leute den Gen-Xern erklären, wie man die Emojis nicht zu verwenden hat. Finde ich sehr unterhaltsam, diese Videos.
Sehr, sehr gut. Also
dass wir nicht Daumen hoch machen sollen, weil das irgendwie aggressives irgendwas wäre und du denkst dir,
schön, dass ihr das so empfindet.
Schön, dass du das so empfindest. Ich meine das nicht so und der Daumen hoch gehört uns allen, also vorsichtig geht trotzdem.
Ja, also, vor allem die Frage ist halt, die, denen gegenüber ich das verwende, wie verstehen die es? Ja? Es ist mir halt wichtiger, dass ihr beide mich versteht, als dass, keine Ahnung, ja?
Die zahlreichen Gen Z-Leute in unseren WhatsApp-Gruppen, was? Wer soll das sein?
Als würde die aufmachen.
Ich glaube, die Anzahl der Missverständnisse ist da an der Stelle einfach gleich geblieben. Im Zweifel.
Ja gut, und Emojis sorgen halt da im Idealfall dafür, dass man weniger durch Text ausdrücken muss. Natürlich immer vorausgesetzt, dass der andere dein Emoji so versteht, wie du es gemeint hast.
Ja.
Ist klar.
Wenn ich wirklich Pfirsich meine, ist echt problematisch.
Sehr gut, ohne Pfirsich. Ja.
Nein. Also, nee, Lulu without Sululu, hat doch der Prime Minister gesagt, oder? Der australische. Der hat das, glaube ich,
Der
hat irgendwie die Opposition voll gepöbelt, es sei der Lulu with no Sululu. Und so, an der Punkt sind wir jetzt hier auch.
Zwei Sachen noch, die ich dazu habe. Und zwar, einmal sehr schöne Szenen. Die machen so eine Wichtelaktion in dem Krankenhaus, wo sie arbeitet. Und das ist herrlich, wie das derailed wird. Auch sehr realistisch, wo sich dann die Leute drüber aufregen, wen sie gezogen haben oder was sie bekommen haben und da unheimlich empfindlich sind und es dauernd Abstimmungen gibt darüber, wie dieses Wichteln zu funktionieren hat. Wunderbar. Erinnert mich sehr an die Klassenchats meiner Kinder oder nicht meiner Kinder, sondern der Eltern, meine
die Elternchats. Oh ja, das ist ein spezielles Umfeld.
Das ist ganz herrlich. Und dann, was mich ein bisschen verstört hat, war, dass im Krankenhaus, in dem sie arbeitet, in ihrem Team, einer, der sich dann auch sehr an sie ranschmeißt, wird gespielt von dem, der in der Ragnarök-Serie Fjord gespielt hat, also den Riesensohn. Wo ich auch, als er erstmal auftaucht, dachte ich, lauf Mädchen, lauf, der ist gefährlich. Aber er ist dann gar nicht gefährlich. er wurde vielleicht auch in Zaum gehalten, weil der eine Mann, der krank im Bett liegt, ist der Odin oder Wotan, auch aus Ragnarök. Also es sind zwei Ragnarök-Darsteller mit drin. Gut, ist klar, in Norwegen, die wiederholen sich halt auch die Darsteller.
Das ist einfach so eine gute Serie.
Ja, die ist echt super.
Die würde ich ja gerne nochmal neu gucken können.
Ja, das stimmt. Ohne das Ende zu kennen. Ja, nee, aber kann man machen. Also ist durchaus empfehlenswert. Ich kann nichts darüber sagen, wie die Synchro ist. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört, das ist eine neue Synchro, also dass sie jetzt von jemand anderem gesprochen wird. Aber da kann ich nichts zu sagen. Ich würde empfehlen, sie auf Norwegisch zu schauen, weil es ist halt unheimlich norwegisch. Es ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Übersetzung irgendwie funktioniert. Dass man die unterschiedlichen Sprachen funktioniert, auf jeden Fall nicht. Es nimmt halt auch norwegischen Charakter. Also das ist halt so eine Serie, die schon auch davon lebt, dass es sich wahnsinnig norwegisch anfühlt, so heimelig norwegisch. Dann schaut's lieber mit Untertiteln. Also, selbst wenn ihr kein Norwegisch sprecht, was erstaunlich ist, aber.
Sehr lustig, wenn man dann so du sagst, das mit den Sprachen funktioniert nicht und ich würde das dann gucken und dann würde der eine Norwegisch reden und der andere würde dann irgendwie Schwedisch reden oder irgendwas und das würde mir komplett, der Untertitel ist ja immer Deutsch, ich würde das auch nicht merken.
Ja, stimmt, ja, ist ein Argument, ja. Ja, aber Dänisch würdest du hören. Das klingt einfach ganz anders.
Okay.
Ja, wenn du Zeit und Nerven hast, neben dem unten dauernd Text mitlesen müssen, noch irgendwie eine Sekunde darauf achten zu können, was sonst so drumherum passiert.
Ja, das nervt mich, das ist schon recht. Ja, am Ende habt ihr recht, ja, es ist halt. Ja. Dann lernt halt Norwegisch, verdammt.
Also, Jemtil,
ist ja nicht so schwer.
Wo kann man das gucken?
Netflix.
Okay.
Gut. So.
Haben wir noch was erlebt?
Jetzt habt ihr die Chance, noch eine Kapitelmarke einzustreuen für was wir noch erlebt haben.
Ja, ich hatte noch irgendeinen Rant, aber mir fällt nicht mehr ein, weswegen. Und den anderen Rant, den habe ich vorhin ja schon off-air erledigt. Off-air
verbrannt.
Off-air verbrannt.
Hörer nicht zu hören.
Genau,
über euch da draußen.
Die Eltern von anderen Kindern gelästert.
Das wäre eben mit den WhatsApp-Gruppen nochmal so ein bisschen auch noch mal
kurz gemacht. Mal nachgelegt.
Ist so ein Thema bei dir, hä?
Ja, ist so ein Thema, ja. Wenn du hier auf dem Land bist, da hast du nichts anderes, worüber du dich ärgern kannst.
Wir haben ja keine falsch parken oder die Hecke falsch schneiden.
Wir haben ja keine Ausländer, über die wir uns aufregen können. Nee, das wäre ja eigentlich ein Grund, gegen Ausländer zu sein. Also das passt nicht, das Argument. Ja.
Bis ich hier über die Leute aus dem Nachbardorf ärgern.
Ich habe euch, glaube ich, letzte Woche vor der Sendung mal erzählt, was ich den Kindern mit dem 3D-Drucker erschaffen habe. Das könnte ich jetzt hier nochmal einbauen, weil jetzt haben sie es ausprobiert.
Okay, und klappt?
Klappt, ja, ist ganz, ganz erstaunlich. Ich habe sowas
gedruckt. Also irgendwelche Schrauben, Pappkartons
zusammen verschrauben.
Genau, ich habe so Schrauben ausgedruckt und dazu so ein bisschen Werkzeug. Also zum einen natürlich den passenden Schraubendreher, das ist so ein Innensechskant sind die Schrauben und dazu den passenden Innensechskant und dann so eine Pieksspitze, womit du durch die Kartons so ein Loch machen kannst quasi. Das ist einfach nur so ein rundes Ding mit einer Spitze vorne dran.
Nennen wir es Vorbohren.
Weil ja, du keine vorbohren, aber halt bohrende Schraube gedruckt hast.
Das nee, die geil, funktioniert tatsächlich dann, wenn das Loch vorgehämmert ist mit diesem Piekser. Dann gehen die da rein wie Butter. Und damit kannst du halt, je nachdem, welche Schraubenlänge du nimmst, zwei oder im Zweifel auch mehr Lagen Pappkarton zusammenschrauben. Und eins der anderen Werkzeuge ist auch noch so ein, das ist eine kleine Säge, die auch aus diesem 3D-gedruckten Plastik scharf genug Kanten hat, um so, also die ist so einfach zackig an der Seite. Du kannst dir damit natürlich nicht wehtun, weil das einfach nur Plastik ist, aber es ist kantig genug, um damit einen Pappkarton sägen zu können. Und das triggert meinen Sohn total, den 5 Jahre alt, der
alles ist mega,
dass er einfach Sachen zersägen kann und niemand hält ihn auf und so. Großartig. Und aber dann
es gibt schon Sauerei, oder? Also es gibt schon so Abrieb, oder?
Ja, mein Gott. Naja, von dem Plastik jetzt nicht, von dem Pappkarton.
Nee, von dem Pappkarton, klar. Ja.
Also wie lange die Dinger halten werden, das werden wir sehen, aber die sind von dem 3D-Modell, was ich gedruckt habe. Ich kann den Link auch gerne dann für die Shownotes beisteuern.
Ich bitte darum.
Ist es so gemacht, dass du theoretisch die Werkzeuge haben so quasi die Sägeklinge und dann zwei so, wie so auch so ein Messer aufgebaut ist, weißt du, so zwei so Halbschalen, die den Griff darstellen und die Klinge geht halt so bis in den Griff rein und hat dann zwei Löcher und die Halbschalen von dem Griff haben auch jeweils zwei Löcher und dann steckst du das so zusammen und dann kommen da so Pins durch, die das dann festhalten. Das heißt, wenn du das wieder aufmachst, kannst du theoretisch auch eine Klinge mal nachdrucken und die Griffe weiterverwenden. Ist ganz clever designt, glaube ich. Im Moment haben sie es noch nicht kaputt gekriegt. Mal sehen, wie lange das dauert. Aber sie haben jetzt schon angefangen mit den Pappkartons, die da so rumlagen in der Küche. Also ich habe das ausgedruckt gehabt, habe es jetzt vor ein paar Tagen in den Adventskalender reingesteckt. Und dann haben sie es da rausgeholt und natürlich erstmal mit einem großen Fragezeichen so, Papa, was ist das? Was sollen wir damit? Und dann halt habe ich es erklärt und dann fanden sie die Idee cool. Dann mussten sie natürlich, weil sie es morgens ausgepackt haben, erstmal zur Schule. Und am Nachmittag fing dann so an, okay, jetzt die Ideen, was machen wir damit? Und dann haben sie als erstes eine Fernsehkamera gebaut. Haben sie irgend so einen Karton genommen und haben sich unten so einen Griff dran gemacht und vorne so ein Rohr, so eine Klorolle so drauf als Objektiv. Und dann aber so ein Loch reingesägt, dass sie dann von hinten durch den ganzen Kasten vorne durchs Objektiv rausgucken können. Und dann sind sie damit rumgelaufen und haben Fernsehteam gespielt. Keine Ahnung, woher die wissen, wie ein Fernsehteam aussieht. Eigentlich kennen und meine Kinder Video wird gefilmt mit so einer flachen Plastikglasscheibe, die der Papa in der Hand hat, wo hinten so drei creepy Augen dran sind. Woher die wissen, wie eine Videokamera aussieht, habe ich mich dann gefragt. Aber
ich vermute, Willi will's wissen. Checker Tobi.
Wahrscheinlich, Checker Tobi, Fernsehkamera oder so. Mhm. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das haben sie gebaut. Und mein Sohn hat sehr viel zersägt damit, dass sie jetzt mal wirklich so ein großes, weiß ich nicht, irgendwie so eine ganze Ritterburg oder so errichten damit. Das steht noch aus, aber sie haben es auch erst ein paar Tage, von daher. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber das ist, das war jetzt mal wieder so ein Druckprojekt, wo man das Gefühl hat, da trifft man irgendwie zumindest so ein bisschen den Nerv mit, weil es jetzt nicht sofort nach einem Tag weggelegt wurde, sondern da immer noch. Also das, heute wurde das auch schon wieder rumgetragen und man merkt, so es rumort ein bisschen, die überlegen, was sie damit machen können.
Hm.
Ja, so viel dazu.
Okay.
Das ist schon eine geile Idee. Also wenn den Kindern dadurch einfach die Möglichkeit gibst, so Kreatives zu schaffen.
Ja, und also wenn Pappkartons eins sind in so einem üblichen Haushalt mit Amazon Prime Abo, dann ist das eine nachwachsende Ressource. Also das, ja, das kommt quasi, die kommen einfach von selbst, häufen die sich an. Jede Milch-12er-Kiste, die du holst, ist ein potenzielles Baumaterial, was man da verwenden kann. Ja. Ja, und natürlich hin und wieder muss der Staubsaugerroboter dann mal eine Runde mehr fahren, um diese ganzen kleinen Pappflocken, die da überall dann rumliegen, wieder einzusammeln, aber das kriegt er schon hin.
Dafür wohnt er ja bei euch, oder?
Ja, dafür lasse ich den hier jeden Tag fahren, den Kollegen.
Ja. Mein, der nervt mich so sehr. Der ist so laut. Das ist unanständig. Ich sitze hier unten, oben Tür zu, hier unten Tür zu und trotzdem.
Echt?
Ich glaube, der hat einfach so viele kaputte Teile in sich mittlerweile. Die Katzen kommen auch immer panisch angerannt.
Aber eure ist ja auch erheblich älter als meiner jetzt zum Beispiel, gell? Ich habe bei meinen.
Ich glaube, der ist gefühlt 35 Jahre alt.
Meine ist, glaube ich, etwa genauso alt und der ist wirklich krass laut, ja, hast du recht.
Ist auch lange schon nicht gefahren. Rumba ist jetzt auch endgültig pleite. Die haben jetzt
echt?
Chapter 11 angemeldet, ja. War aber auch absehbar. Also erstmal haben sie.
Keine Innovation mehr, oder was?
Ja, gar keine Innovation. Sie haben sich auch ewig gesperrt gegen diese Laser-Navigation, was ja alle anderen dann. So relativ kurz nachdem ihr eure gekauft hatte, hatte ich ja dann irgendwann so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später so einen mit Lasernavigation und das war damals so die krasse Innovation. Mhm. Und dann haben das alle gemacht, diese ganzen chinesischen Hersteller und halt auch die amerikanischen, Nito, was ich da hatte damals. Und Roomba hat sich irgendwie geweigert. Die waren irgendwie der festen Überzeugung, sie müssen es mit diesen Kamera und irgendwelchen, weiß ich nicht, was sie da noch gemacht haben. Es hat nie so richtig funktioniert. Sie wollten immer mit der Kamera zur Decke gucken und da irgendwie den Raum vermessen und so. Und dann, wenn sie unter den Stuhl gefahren sind, haben die Decke nicht mehr gesehen, dann wusste sie nicht, wo es ist. also völlige Quatschsache. Die ganze Welt hat irgendwie gemerkt, diese Laserdinger sind einfach viel geiler. Und Roomba hat es nicht gemacht, weil irgendwie der Chefmensch da irgendwie verbohrt war oder was, keine Ahnung. Und dann sind sie irgendwie, dann wollte Amazon die kaufen und dann ist das an irgendwas gescheitert, ich glaube, regulatorisch. Und dann ist der Aktienkurs abgestürzt und dann Katastrophe, dann sind irgendwelche Heuschrecken gekommen und haben das Ding zerlegt und ja, jetzt ist es endgültig pleite und wahrscheinlich wird der Rest, der da noch übrig bleibt, jetzt von China aufgekauft oder ist schon. Und dann, ja, war es das mit Roomba? Hm. Oder wie hieß die Firma? iRobot, ne? So hießen die. Ja, ist schade. War auch ein amerikanisches Unternehmen, aber war halt so der Marktführer und am Anfang und irgendwie so der Erfinder.
Oder ja, so die waren doch der Original. Die großen so. Innovationen und so.
Ja, ja, und dann halt so direkt abgehängt worden und auch nicht mehr.
Ja, aber Kodak, Nokia, you name it.
Ja.
Ist halt leider, also.
Ja, und jetzt sind es die Roborox und Dreamies und Ecovax dieser Welt, die irgendwie das Staubsaugerroboter-Business unter sich aufteilen.
Wir haben noch irgendeinen anderen auf dem Schirm, den wir vielleicht kaufen wollen. Wie heißt der?
Okay.
Malwa oder so nicht. Hm.
Also Vorwerk gibt's noch. Also Nito zum Beispiel, was mein erster Staubsaugerroboter war, ist ja auch pleite. Die haben ja dann noch eine Kooperation mit Vorwerk gehabt. Und die Geräte, die unter dem Vorwerk-Label verkauft werden, die funktionieren weiter. Ob sie die noch verkaufen, weiß ich nicht. die Geräte, die unter dem Nito-Label verkauft wurden, die haben jetzt auch keinerlei Cloud-Funktion mehr. Das heißt, alles, was App und Karte und so angeht, ist alles tot. Du kannst das Ding jetzt nur noch im dummen Modus von wegen, du stellst es hin, drückst auf den Knopf, es fährt los und macht irgendwas. Aber du kannst diese Funktion von wegen, komm mal und saug mal unter meinem Schreibtisch oder unter meinem Esstisch, die Kinder haben gekleckert oder gekrümelt und lass den Rest der Wohnung, wie er ist. Sollst jetzt nur hier dieses Quadratstück, da kannst ihn dann dahin tragen und kannst diese Spotreinigung anmachen, aber in der eigentlichen Funktionalität, die er hatte, konnte der ja damals auch schon so Karte, Wohnung auswendig lernen und du konntest da.
Stimmt, das hattest du schon ganz von Anfang an, ja?
Ja, genau, das geht jetzt alles im Grunde nicht mehr. Also meiner ist eh kaputt, der hat sich irgendwann mechanisch zerlegt. Deshalb habe ich ihn ja jetzt dann vor einem Jahr oder so, anderthalb auch ersetzt. Aber auch die gibt's nicht mehr. Und
Narwal, genau so hießen die.
Narwal? Okay. Das ist doch dieser Wal mit dem Zahn da vorne
aus. Ja, Einhorn,
gell? Ja. Ja, der Einhornwal. Aber das ist eigentlich ein Zahn, gell?
Nee, empfohlen von hier, unserem Freund, wir sprachen vor der Sendung über ihn, Paul Hibbert.
Ja, okay.
Und
der ist Narwal-Fan.
Wir haben den zumindest jetzt so auf dem Schirm, so, wenn es den mal günstig gibt.
Was kann der?
Saugen und wischen und Wasser austauschen und so Fullprogramm und Raum hier zuordnen und so. Also der, unser, wenn der jetzt fährt, der fährt halt unter das Sofa oder regelmäßig unter das Bett und bleibt halt da für eine Woche, weil wir ihn nicht wiederfinden. Also vielleicht machen die Katzen auch Spaß mit dem und schicken den irgendwie unter das Bett und sperren ihn da ein. Ich weiß es nicht. Dass die ihn nicht mögen, kann ich mir gut vorstellen. Aber
einer ist heute losgefahren. Sorry, ich bin hier ins Wort gefallen.
Nur, dass der jetzt, also ja, gefühlt, also dieses chaotisch Fahren, ja, ist ganz cool, aber irgendwie bei uns steht er halt in einer Ecke vom Haus oder hier vom Erdgeschoss. Und wenn der mal ein Stückchen weggefahren ist, da kommt er halt nicht wieder zurück. Also, ich glaube, der Akku ist auch zu schwach, dass er, wenn er merkt, so, jetzt müsste ich langsam zurück, dass er dann chaotisch so lange fährt, bis er sein Homebase wieder sieht. Das dauert halt einfach zu lange.
Ja. Ja, dieses chaotische Fahren ist, ich hatte es ja neulich mal in dieser Ferienwohnung mit den religiös Verblendeten und habe ihm mal dabei zugeguckt,
wie der. Hast du deine Sinn überhaupt drüber gesprochen oder wissen wir hier jetzt den Scherz?
Ja, das ist ausführlich. Ja. Da habe ich dir mal dabei zugeguckt, wie der dann auch am Ende seines Putzprogramms versucht hat, unterm Esstisch zwischen den Stuhlbeinen wieder vorzukommen. Das hat ewig gedauert. Und dann war er davor und dann dachte ich so, okay, jetzt wird er sich auf dem
Heimweg machen. Jetzt hast du es geschafft, dann fährt er gegen was, gegen fährt wieder zurück.
Oder fährt er wieder rein und dann denkst du so, nein, was ist denn das? Das würde mich so aufregen. Aber ich kannte es halt auch nie anders. Bei mir waren die schon immer so ein kleines bisschen intelligenter, dass sie irgendwie so ein bisschen Navigation konnten und den Weg wieder zurückgefunden haben. Nee, man hat heute einen Gummi gefressen, so ein Gummi halt, wie man so eine Tüte zumacht oder sowas. Mhm. Und hat sich das um seine Hauptbürste gewickelt und hat es dann aber so da drum geknotet gehabt, dass er ein so ein Ende wie so eine Peitsche bei jeder Umdrehung einmal so auf den Boden geschnalzt hat. Und dann ist er halt gefahren und hat die ganze Zeit so piu, 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 so ist jetzt übertrieben, aber so ein rhythmisches Knallen hat er immer gemacht. Da ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann habe ich ihn eingefangen und aufs Kreuz gelegt und dann sah ich das, was er sich da, hat er richtig fest drum gezogen gehabt um diese Bürste und die hat so Lamellen und die waren alle so eingeschnürt so richtig, sah nicht gut aus und war auch gar nicht so einfach wieder abzukriegen, aber okay, so das machen sie dann immer, die dummen Dinger.
Ja, also ich muss ja schon sagen, mit Haustieren ist es schon praktisch, wenn der hin und wieder mal, also täglich diese Flusen einsammelt.
Ja. Vor allem, wenn die Haustiere sind, die so lange Haare haben.
Ja, ja. Damit meine ich nicht die Kinder, die auch lange Haare haben.
Aber es gibt doch dann immer.
Aber die Katzen mögen viel lieber gebürstet werden als die Kinder, das muss ich ja mal sagen. Mhm. Also der Kater gerade, der kommt manchmal und maunzt einen so lange an, bis man also ihm nachläuft, dann läuft er in die Küche, so, ja, willst du fressen? Oder will er nichts zu fressen? Und wenn man es dann rafft, so die Bürste. Und dann legt er sich sofort auf den Rücken und streckt alle Viere von sich, damit man ihn bürsten kann. Das ist echt so ein verwöhntes Vieh. Aber finde er richtig gut dann, so.
Ja. Er war gerade mit seiner Morgenroutine durch und es fehlte ihm nur noch jemand, der ihn mal bürstet.
Genau.
Das hat er nicht selber hinbekommen.
Nee.
Sauber machen ging, fressen ging.
Genau. Aber jetzt mal hier einmal kurz bürsten.
Dann mache ich die Haare nochmal schön
machen. Ja, das macht er halt mit unseren Kindern auch, was halt echt süß ist, wenn die es dann raffen und dann sitzen sie da und bürsten den Kater.
Süß. Ja. Ja, nee, bei den Staubsaugerrobotern gibt es auch immer so Spezialfunktionen, dass du ihnen irgendwie sagst, da ist Tierfutterstation.
Aha.
Dass er nicht irgendwie dass er da besonders vorsichtig ist und nicht irgendwie den Wassernapf umfährt und da erstmal einen riesen Wasserlache erzeugt.
Auch schön, ja. Und dann stellt er fest, halt, oh, das Wasser, ich muss es wegwischen. Und dann wischt er
halt
und
mit so einem, weg und mit so einem
Wischmopp wieder um.
So verkleckertes, feuchtes Katzenfutter mit dem Wischmopp so ein Stück ins Wohnzimmer breit schmieren. So, auch eine gute Idee.
Genau. Neben Katzenklo doch irgendwie die Katzenscheiße aufgesammelt und erstmal schöne Spur einmal durchs Zimmer gezogen.
Vielleicht dann doch so eine No-Go-Zone an der Stelle definieren und sagen, okay, den Teil mache ich von Hand sauber, lass das mal einfach aus. Ja. Ist besser für uns alle. Ja, musst du dann mal gucken.
Ja,
die sind
ja sehr reinlich, also das ja. Wenn da mal was
drin liegt, so dann ist es lecker, halt also das hat unsere immer gemacht, dass sie so, dass das nie alles im Napf blieb.
Nö, also schaffen, wir haben so eine Unterlage noch drunter, unter dem Fressensnapf und also von der Unterlage schmeißen sie es eigentlich nie runter. Müssen wir nur sagen, dass er nicht auf diese Unterlage drauffallen soll. Und sonst gehen die auch sehr sauber aufs Katzenklo, bleibt halt manchmal am Fell was hängen und dann tragen sie es durch die Wohnung und manchmal fällt es ab. Hm. Musst halt immer hoffen, dass du es entdeckst, bevor du reintrittst.
Mit deinen weißen Puschelpantoffeln.
Ach so, ja, genau. Und ja.
Ja, gut, man holt sich schon so lustige Probleme ins Haus, wenn man so Tiere hat. Aber es ist auch viel. Schön.
Ja, ja. Eben kamen sie auch hier rein und haben miteinander gekämpft. Und dann sind sie wieder gegangen, wollten woanders spielen. Nachdem ich kurz geschimpft habe, aber das habt ihr, glaube ich, nicht gehört.
Nee, du hast dich erfolgreich gemutet.
Oh, sehr gut.
Doch, irgendwas habe ich gehört. Zwischendurch hast du mal mit irgendjemandem diskutiert, das habe ich gehört, ja.
Ja, also falls das noch auf der Spur drauf sein sollte oder auch nicht, dann wisst ihr, was das war. So, was wollt ihr denn jetzt hier? Geht.
Ja, doch, ich meine, ich habe das gehört, ja.
Okay.
Sehr gut.
Gut, dann lasst uns doch zur nächsten Kapitelmarke direkt übergehen und das ist natürlich der Dad Joke der Woche. Jetzt hatte ich natürlich heute Morgen schon meinen Dienst und konnte da auch keinen neuen Witz den Kindern erzählen.
Ah, da sind wir heute um einen Tag mit der Aufnahme verrutscht und dann passieren direkt solche Katastrophen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt für also der erste zum Beispiel, weiß ich nicht, ob der für Kinder ist. Okay. Also die Frage geht da an euch raus, wenn jetzt die Frau eines Lokführers, ja, mit dem Busfahrer schläft, ist es dann Schienenersatzverkehr?
Oh Gott, kann ich nicht meinen Kindern erzählen, schade.
Oder du musst halt sehr lange erklären.
Okay, dann der nächste, der ist, glaube ich, sehr kindertauglich. Was fängt mit Y an und kann bellen?
Nee.
Da kommt ihr nie drauf. Ist eigentlich ganz einfach. Ist Yvonnes Hund.
Gott. Was ja bei uns tatsächlich gut passt, weil also den kann ich sehr gut meinen Kindern erzählen, weil die Cousine von meiner Frau Yvonne heißt und die hat einen Hund.
Na, siehst du mal.
Ja, dann, perfekt. Also.
Fantastisch.
Und das ist der erste Brüller morgen früh am Frühstück.
Unsere Nachbarin heißt auch Yvonne, die hat auch einen Hund.
Na also, dann.
Das passt sehr gut.
Ja. Wissen deine Kinder, dass man Yvonne mit Y schreibt? Das ist vielleicht noch
eine Frage. Klar. Okay. Klar.
Sehr gut. Noch
nicht überall, kann ich dir sagen.
Echt? Schreibt man das mit Ü oder was?
Nee, mit I. Da, wo man Jacqueline ohne C schreibt.
Jacqueline mit SCH vorne.
Ich kenne sogar eine Jacqueline, die sich ohne C schreibt.
Okay. Neulich hat mein Nachbar um 2.30 Uhr bei mir geklingelt. Also nachts, ne? 2.30 Uhr nachts. Ich habe mich total erschrocken. Ich hätte um ein Haar hätte ich die Schlagbohrmaschine fallen lassen.
Oh Gott. Ich habe aber auch einen. Und zwar, was ist braun und klingt wie eine große Glocke?
Dung.
Der braucht ein bisschen.
Das ist schön, oder?
Ja, okay.
Hast du den an deinen Kindern schon ausprobiert?
Ja, mehrfach. Den erzähle ich, habe ich ihn bestimmt schon 8-mal erzählt. Ist immer noch lustig.
Auf Insta geht gerade einer rum die ganze Zeit irgendwie, wo der eine sich mit dem anderen unterhält und da sagt er irgendwie, was wünscht ihr eigentlich zu Weihnachten? Und dann sagt er, er hätte gerne so einen magischen Behälter, der niemals leer geht. Und sagt der andere, ach so, ein Wäschekorb.
Herrlich.
Ja. Gut, das waren die Dad-Jokes. Jetzt waren sogar 4 mit 5 mit dem vom Christoph. Oh mein Gott, boah, ja. Richtig einen rausgetan hier.
Jetzt aber, volles Programm. Nächster Dad-Joke. Was haben wir diese Woche trainiert?
Ich fange an, nichts.
Ich mach weiter, nichts.
Was seid ihr denn für, also, Jungs.
Es ist kalt draußen, Mann.
Ja, und bei uns kränkeln alle, außer mir, aber ich habe gedacht, ich riskiere es nicht und außerdem trainierst du ja für uns mit.
Ja. Jedes Mal in Be Real diese Demütigung, wenn er da wieder vorm Fernsehen sitzt. Das ist wirklich demütigend. Diese Ich-Perspektive über diese Aero-Bars und dann auf den Fernseher.
Das Schöne ist eher, dass der Stefan sich selbst demütigt durch die etwas...
Die Perspektive ist nicht glücklich.
Nee, die ist richtig etwas aufreizend und doch nicht aufreizend. Ja. Und gleichzeitig aber uns demütigt. Das ist wirklich sehr gut gemacht, ja. Ein Rundumschlag in alle Richtungen.
Das ist Biril-Level, Next-Level-Game.
Ich habe jetzt neulich sogar eins ausgelassen, da hatte ich kein Biril mehr übrig.
Irre.
Die 8,
wie viel hast du jetzt gemacht, diese? Also wie viel Fahrrad-Sessions?
Stand da heute, oder?
9. Gestern habe ich die 9 gemacht.
Ja. Ah, okay. Und wie viel waren es davon diese Woche?
4.
Das ist schon krass.
Ich bin Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag.
Das ist wirklich beeindruckend.
Ja. Jeden zweiten Tag. Und es macht nicht immer Spaß, kann ich sagen.
Das glaube ich dir.
Aber
ich bin jetzt morgens beim Lastenradfahren, habe ich einmal versucht, wenigstens die ganze Zeit 27 zu fahren, wo es nur bis 25 unterstützt.
Ah.
War mir dann aber relativ schnell zu anstrengend, habe ich wieder damit aufgehört. Ja. Nee, du bist da schon vorneweg, definitiv.
Ja, aber es hilft halt nichts, wenn der Christoph mich nächstes Jahr auf der Laufstrecke doch wieder bei Kilometer 4 einholt und sagt, Gude! Nee, Gude würdest du nie sagen. Na, wie geht's? Ich hab dich. Ja, so.
Ja gut, wenn du dann an der Stelle einfach weiterläufst und nicht ins Gehen übergeht, dann hast du ja vielleicht noch eine Chance.
Nee,
wenn ich ihn einhole, ist die Chance dahin. Wenn er
neben mir ist vorbei. Ja.
Du musst einfach am Fahrrad mehr gut machen, aber daran arbeitest du ja.
Ja, deswegen, also. So eine Einheit ist ja nicht nur, damit ich mir irgendwann Neues kaufen kann. Sondern ja, damit ich auch wirklich was trainiere.
Und machst du jetzt hier Zone 2 oder 4, 5? Oder?
Ich mach meistens Zone 2, also beim Serienschauen, und hier wieder mache ich mir so eine.
Was ist denn Zone 2?
Puls relativ niedrig.
Ah, okay.
Dieses ganz ruhige, entspannte Fahren, um einfach Kilometer zu machen, sozusagen.
Mhm.
Und,
aber dann mache ich doch mit E-Bike-Fahren eigentlich auch die ganze Zeit Zone 2. Vielleicht sogar 1, weiß ich nicht.
1, genau. Das könnte halt das Problem sein, dass es halt gar kein Trainingseffekt ist.
Ja, okay. Das heißt, ich müsste das mitlaufen lassen. Also lasse ich ja eh immer, damit es trackt, wie viel Kilometer ich so runterreiße.
Warum kannst du ja mal gucken, was es sagt. Halt also gucken, deine Uhr müsste ja die Zonen kennen, oder?
Ja, ich gucke da noch nie drauf. Aber ja, könnte ich mal nachschauen.
Also kannst du jetzt drauf gucken. In deinem Handy, in die Fitness-App und dann das letzte Training rausholen und dann zeigt das dir eigentlich an.
Wahrscheinlich bin ich ja wieder Zone 3 gefahren oder so und dann bringt das auch wieder nichts. Das ist ja das Absurde. Okay, wo sehe ich das denn hier? Splits? Nee, was denn? Heartrate? Ich check hier nichts, warum? Diese Fahrt war offensichtlich zu... Da war offensichtlich ein Erfassungsfail.
Sagt mal, ganz anderes Thema. Into the Blue? Haben wir den erst nie gesehen?
Dass dieser...
Mit Paul Walker, wo die irgendwie
surfen. Nee, oder tauchen, oder?
Irgendwie sowas, ja.
Surfen und tauchen? Also die haben wir auf jeden Fall mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ich glaube nicht in der Sneak. Ich glaube, den haben wir damals in Vorbereitung auf irgendeinen Surfurlaub mal geschaut.
Das könnte ich auch sein.
Ich weiß nicht, dass der mit Paul Walker ist. Ist der nicht mit Jessica Alba auch?
Ich habe nur gerade gesehen, dass das auf Platz 5 bei Netflix-Charts gerade ist.
Was?
Ja, mit Jessica Alba, genau. Ich habe mal auf unserer Sneakpot-Seite gesucht und da taucht es auf bei die Nominierten für die Oscars.
What? Glaube ich aber nicht.
Das glaube ich auch nicht. Haben wir vielleicht auch drüber gesprochen.
Das wäre sehr überraschend.
Okay, also es ist schon meistens Zone 1. Es gibt ein paar Anteile, wo ich mal so 20-30% auch in Zone 2 unterwegs war. Es ist offensichtlich viel zu leicht.
Okay, ja, aber dann ist das, was du vorhast, vielleicht schon das Richtige.
Also einfach ein kleines bisschen härter Elektrofahrrad fahren und dann wäre das Zone 2.
Ja. Das Problem ist halt die Dauer. Diese Strecken sind einfach zu kurz, die ich hier rumgurke.
So ein bisschen hier zum Rewe und zurück und zur Schule und zum Kindergarten und.
Wie lang ist das?
Es sind halt mal 3 Kilometer, mal, dann sind es mal 1,5, dann sind es mal 4, dann ist es mal wieder 2,5, dann ist es 3, 5, so. Es ist halt immer so total zerstückeltes Stadtteilgefahre hier, das bringt halt nichts.
Ja, das stimmt.
Da sind wenig Strecken dabei, die mal über, weiß ich nicht, 5 oder 10 Kilometer gehen würden. Das ist schon selten. Wenn ich zu meiner Mutter fahre, dann sind es 5 irgendwas, aber ja, das mache ich einmal die Woche oder so. Mhm.
Na gut, ja.
Ja, dann müssen wir mehr trainieren, Christoph. Ich glaube, es geht an uns beide.
Ja, ein bisschen.
Ich müsste auch laufen trainieren, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ich weiß
nicht, aber das kann ja auch nächstes Jahr noch passieren.
Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Tennisarm Fahrrad trainieren sollte. Ich weiß, keine Ahnung. Aber laufen trainieren könnte ich natürlich. Ist natürlich eine Ausrede. Logisch.
Ja. Wieso nicht Fahrrad trainieren mit Tennisarm? Ich stelle einfach nur drauflegst. Am
reist.
Ach so, das stimmt. Ich kann mich ja drauflegen.
Du gehst doch einfach auf die Aerobars.
Ja, du hast recht.
Habe ich heute habe ich erst über dich gesprochen. Von dem Freund, bei dem die Aerobars so gemütlich waren, dass er einfach immer drauf geblieben ist, auch bei den Haarnadelkurven. Ja. Es war einfach so gemütlich. Ich bin drauf. Ich weiß nicht, ob die wirklich gemütlich sein sollen, aber okay.
Ja, ist aber so.
Okay, also Jungs, nächste Woche trainiert ein bisschen. Ich versuche wieder 4 Einheiten reinzukriegen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil wir nächste Woche, glaube ich, einen Tag weniger haben.
Naja, die Frage ist, was schauen wir denn diese Woche, was du dann beim Trainieren schauen kannst? Vielleicht schauen wir ja sogar mehrere Sachen.
Blumenbus. Du weißt schon, dass wir mehrere Sachen schauen. Wir haben nämlich nächste Woche einen Gast. Wir schicken den Bob nicht in die Wüste, aber in die gleiche Richtung.
Ja, ich fahre Richtung Wüste, aber nicht so weit.
Machst du?
Habe ich eine Vermutung, wie weit du kommst.
Machst du vorher Stopp? Genau, und der Gast, sagen wir eigentlich immer vorher, wer als Gast kommt, oder sagen wir das nicht?
Ich glaube schon. Ich glaube, das sagen wir.
Ja? Okay.
Ja.
Das haben wir schon mal so und so gemacht. Das kannst du dir aussuchen.
Das stimmt.
So rum und so rum. Er möchte jedenfalls seinen Streak halten, dass er uns koreanische Filme mitbringt.
Okay, damit ist ja auch klar, wer es ist.
Stimmt. Also, der Daniel bringt uns koreanische Filme mit. Christoph.
Oha.
Welchen koreanischen Film möchtest du denn jetzt schauen? Du hast ja sicherlich vorbereitet und schon mal.
Ich habe tatsächlich noch nie Train to Busan gesehen. Den müsste ich auf jeden Fall mal schauen, aber der wird es nicht sein.
Der ist zu alt. Also, das wird er nicht machen. Der Jan,
jetzt auch Parasite hatten wir hier nicht, glaube ich, ist auch zu alt, oder?
Ist auch zu alt, nee.
Ja, ja, ist alles zu alt.
Wir schauen auf Netflix Lost in Starlight.
Lost in, nie ein gehört.
Koreanischen Animationsfilm.
Ach du Scheiße.
Na.
Lost in Starlight. Ich
bin auch nicht sicher, ob der übersetzt ist. Also, ja, als ein Astronaut die Erde mit dem Ziel Mars verlässt, stellen die unendlichen Weiten des Alls in dieser romantischen Animation auch für die Liebe ein Hindernis dar.
Klingt ziemlich geil.
Die Bilder sehen auch sehr schön aus, muss ich sagen.
Mhm, das stimmt.
Ja.
Nö, gibt's aber auf Deutsch.
Ja?
Mhm.
Dass du das immer, ach, du hast die App, gell?
Ja.
Ah, ja, gut. Ich bin hier auf der Website unterwegs. Weil ein Film ja nicht reicht. Mhm. Du lachst, du musst es alles nicht gucken.
Ja, ist easy. Für mich ist easy, ich bin im Urlaub.
Ist mit einem zweiten Film, der die Begründung hat, weil er als bester Film des Jahres gehandelt wird.
What? Ein koreanischer Film?
Nein, nicht ein koreanischer. Ein, ich glaube, amerikanischer. Ja, müsste ein amerikanischer Film sein.
Ach, hier ist es dieser Mit der Atomrakete und so? Was ist das?
Hier von Catherine Bigelow? Nee.
Ja, nee, der ist nicht?
Nee. Von Clint Bentley.
Okay, mein zweiter Tipp wäre Noah Baumbach gewesen, der ist es dann auch nicht. Ja, das ist einiges ja. Unterwegs gerade.
Ähnlich Bentley wie der Sohn der 1000 Männer. Also der wird hier unten auch aufgeführt.
Ja, jetzt lass den Strumpf an die Dings
auf. Train Dreams schauen wir noch. Drama, Independent Film, Buchverfilmung. Anspruchsvoll, rau, atmosphärisch.
Joel Edgerton mal wieder. Ne, Edgerton.
Edgerton? Beide Joel haben wir oft Minuten. In letzter Zeit.
Mhm. Ja, immer so rauen Dingern.
Ach, und Felicity ist Jones auch so Netflix-Lieblingswort.
Ja, Netflix liebt rau.
Felicity Jones ist doch Star Wars, oder?
Ich glaube, ja. Ist nicht hier
Rogue One. William H. Macy kennen wir doch auch irgendwie.
Ja, den kennt man. Das ist so der goldene Nebendarsteller.
Ja, das stimmt.
Ja, cool. Ich bin gespannt. Wo du gerade jetzt den Daniel erwähnt hast, oder haben wir ihn erwähnt? Ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Ja.
Jetzt schon. Muss ich an der Stelle ja auch nochmal die Sendung pluggen.
Oh ja, Spätfilm. Stimmt, du warst im Spätfilm zu Gast.
Mhm. Die Sendung,
zweimal. Wo
ich dort zu Gast war, sind jetzt beide raus, also das Vorgeplänkel.
Niemand hat jemals so viel Glück gehabt im Vorgeplänkel in dem
richtig abgeräumt.
Das war ja krass. Also ich sag mal so, in nur zwei andere Podcasts zu gehen und jeweils einfach entweder sich an irgendwelche Tabellenspitzen zu setzen oder Staffeln zu gewinnen, das müsst ihr mir erstmal nachmachen.
Ja, da muss man dann auch irgendwie mehrere Joker und dann seinen eigenen Film ziehen und dann.
Ja, ja. Zufall, aber ich habe halt eine Nummer jetzt genommen.
Ja.
Und wer aufgepasst hat, weiß auch, was ich da für Nummern genommen habe. Es war ja so klassisch, wie man Passwörter nicht strukturieren sollte.
Aber ich meine, wenn man natürlich den eigenen Film, den man vorschlägt für diese Aufnahme, dann hat man halt ein bisschen Trivia dabei.
Da hat man ein bisschen Trivia dabei und weiß die dann auch. ja gut, Glück gehört sicherlich dazu. Aber ja, dann
du hast abgeliefert, kann man nicht anders sagen.
Hinten raus auch noch ein paar Punkte gemacht, genau.
Ja, ja.
Also ich habe über Nackte Kanone gesprochen mit Daniel im Spätfilm und die Vorgeplänkelfolge davor mit dem ganzen Spielen, die man mit ihm spielt und so, die ist auch da natürlich erschienen vorneweg. Aber die Sendung, mit wo wir den Film besprechen, ist dann jetzt mittlerweile auch raus, seit ein paar Tagen schon. Mhm. Und genau, wer Lust hat, das zu hören, kann da sicher auch mal reinklicken. Verlinken wir vielleicht.
Sehr unterhaltsam, ich habe mir das schon angehört.
Ja, ich weiß immer, neben den ganzen Diskussionen so über so Hochkunst, Dramen, Filme, die sonst so besprochen werden oder irgendwelche Hitchcock-Sachen und so, und dann komme ich jetzt da mit der nackten Kanone reingeritten, aber das muss man halt auch durchziehen.
Ja, aber es ist doch, also irgendwie war es schön, ich mag es ja eh, oder hast du auch, glaube ich, in der Sendung gesagt.
Ich habe es in der Sendung gesagt, ja.
Dir dabei zuzuhören, wenn du über lustige Sachen erzählst, das finde ich einfach immer viel lustiger oder oft viel lustiger, als die lustigen Sachen schauen zu müssen.
Ja, ich verstehe ja, nach wie vor nicht, wie das funktioniert, aber ja, das hast du schon ganz oft gesagt. Also da vielleicht einfach mal hinterher klicken, das wollte ich hier noch placken.
Ja, auf jeden Fall.
So, dann sind wir durch für heute, oder?
Ich glaube schon.
Jetzt haben wir auch aber viele Themen abgehandelt. Ja, keine Sendung, anderthalb Stunden. Oh Mann, Leute.
Naja, es waren immerhin drei Film-Dings oder Serie vorneweg. Das ist ja dann doch auch ein bisschen Inhalt. Aber hinten raus, es gibt ja unsere zwei Listenteile immer, vorne die Filme und hinten das andere. Das andere war heute einfach leer. Okay.
Aber gut, du hast noch eine Viertelstunde 3D-Druck.
Echt, war das eine Viertelstunde?
Ja, mit allem drum und dran.
Drei Sätze zugesagt. Egal.
Wir haben dann noch über anderes geredet. Das passiert ja manchmal.
Das passiert. Also dann geht ihr auf jeden Fall jetzt alle mal auf sneakpot.de und klickt da die Links an zum Spätfilm, zu 3D-Druckdateien und was auch immer wir noch so erwähnt haben, was wir verlinken wollten. Ich habe es schon wieder vergessen. Und einen Kommentar da lassen ist auch immer eine goldene Idee. Und ansonsten nächste Woche wieder einschalten, wenn der Daniel hier zu Gast ist und ihr nach Korea fliegt und dort Film guckt. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Frohe Weihnachten schon mal an alle, die mich nicht mehr hören. Und für euch, ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.